Und noch schlimmer war es, als die Leute gesagt haben, wir sperren den jetzt ein und er wird isoliert und da kann er drüber nachdenken, was er falsch gemacht hat. Da könnte einem das Blut in den Adern gefrieren.
Wir sind Bittsteller, wir sind Quälgeister, bleibt mir bloß vom Hals, ihr macht mir mein Handwerk kaputt. Und ich bin in Mannheim, Ende der 90er Jahre, einer Psychiaterin begegnet, die zum allerersten Mal wissen wollte, was ich sehe.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur letzten Episode vor der diesjährigen Sommerpause. Das hier ist eine Fortsetzung der letzten Episode, darin zwei weitere Stimmen im Rahmen der Abendveranstaltung Würdigung 50 Jahre Psychiatrie-Enquete vom 2. Juni 2025 in Leipzig im Kupfersaal, nämlich Martina Helan-Gräf für die Psychiatrie-Erfahrenen und Siegfried Haller für die Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Ihre eindrucksvollen Schilderungen über ihre Zeit in und mit der Psychiatrie der letzten 50 Jahre ist eine sehr persönliche Zeitgeschichte. Große Anerkennung dafür. Vielen Dank Ihnen, aber auch an die Veranstalterin dieses Abends, dem Kontaktgespräch Psychiatrie und der Stadt Leipzig, dem Techniker des Abends im Kupfersaal und dem Moderator des Abends, Ralf Erdenberger, diesen Mitschnitt heute und auch schon mit der letzten Episode zu erlauben und ermöglichen. Im Musikteil dann präsentiert Bernd Nickbohr ganz großes Kino und Musik von Johann Strauss II, die Seite an Seite spektakulär mit dem Weltall kommunizieren, sozusagen The Last Waltz, der letzte Walzer vor der Sommerpause 2025 und zwar nur für euch, liebe HörerInnen. Die Sommerpause werde ich nutzen, um einige Inhalte für die nächsten Episoden vorzubereiten. Dafür habe ich bereits Gespräche mit Zeitzeugen geführt und habe weitere Gespräche auch schon verabredet. Weitere Vorträge und Beiträge der Tagung in Leipzig vom 2.3. Juni diesen Jahres mit dem Thema 50 Jahre Psychiatrie-Enquete, in der ja auch diese Abendveranstaltung, die letztes Mal und dieses Mal hier präsentiert wird, stattfand, werde ich aufbereiten und dann in unserem Podcast präsentieren. Voraussichtlich hören wir uns erst wieder am 10. Oktober 2025, also am Tag der mentalen Gesundheit. Bis dahin wünsche ich allen kleinere und auch größere Glücksinseln in dieser sehr herausfordernden Zeit. Frieden und Freiheit nicht vergessen. Jo, dann geht's jetzt los. Hört, hört, bis bald. Adele, tschüss, auf Wiederhören.
Denn an der Stelle würde Dorothea Buck jetzt aufstampfen und sagen, ja, ja, dann redet mal bitte mit dem Psychiatrie-Erfahrenen. Die sitzen immer noch in der ersten Reihe im Publikum. Martina Helan-Gräf zum Beispiel, Mitglied im Vorstand des Dachverbandes Gemeinde Psychiatrie und im Vorstand des Bayerischen Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen. Herzlich willkommen. Waren Sie schon auf der Welt? Entschuldigen Sie die unhöfliche Frage.
Ich war schon auf der Welt. Ich habe da schon überlegt, wann ich meine Bewerbung wegschicke, um in der Psychiatrie anzufangen. Tatsächlich, ich war dort 13 und meine Stiefmutter war schwer depressiv und mein Vater, der hat sie geliebt, so habe ich das noch nie bei jemandem wiedergesehen und hat sie, ich weiß gar nicht, hofiert und alles gemacht, nur damit sie wieder glücklich aussieht und er hat es nicht so wirklich geschafft. Und sie musste dann in die Psychiatrie. Und so bin ich dann so an die Psychiatrie gekommen und habe beschlossen, du musst dort arbeiten, damit sie wieder glücklich wird.
Ah, und das war in der Zeit, als dieser Plan reifte, der Psychiatrie-Enquete, so 75, 13, 14 waren Sie ja, da, genau. Der Berufswunsch.
Ja, ich habe dann mit 15 in die Schwesternvorschule 2 Jahre und 83 habe ich das Examen gemacht.
Wir haben ja heute schon festgestellt, dass dann die Wirkung dieses großen Werkes natürlich nicht sofort einsetzen konnte, sondern manche Sachen bis heute nicht verwirklicht sind. In welchem Zustand haben Sie denn dann als junges Mädchen in Ausbildung die Psychiatrie vorgefunden? Was erinnern Sie?
Also ich habe auch noch Bettensäle gesehen. Also es war ich habe in der Geriatrie angefangen im ersten Ausbildungsjahr und es war schon sehr erschreckend, dass ich dort sechs Leute, drei gegenüber lagen, die sich nachts beschnarcht haben, die keinen Ort gehabt haben, der ihnen privat gehörte, die dann an manchen Tagen Badetag hatten und dann wurden die alle gebadet, ob sie wollten oder nicht. Und dann mussten die anziehen, was sie wollten oder nicht. Also eigentlich wollten sie das nie anziehen, aber irgendwie mussten sie dann trotzdem, also es war schon da noch sehr special, als ich dann in der Ausbildung war. Da mussten wir wirklich auch die Patienten noch in das Besuchszimmer bringen. Noch vor meinem Examen war das so, also es war irgendwie schon sehr befremdlich und es musste ja immer, war auch noch jemand von uns immer mit in dem Zimmer. Es waren dann mehrere Familien, das war ein Durcheinandergerede und es hatte nichts Privates. Die wollten sich nicht blamieren, sozusagen, Angehörige, und haben halt versucht, ein normales Gespräch zu führen. Das, was aber halt manchmal gar nicht möglich war, aus verschiedenen Gründen nicht. Entweder waren die Medikamente zu hoch und der ist als immer wieder eingeschlafen. Oder es war halt sonst so, dass er halt sehr agil war und immer wieder unterwegs war. Und das war für die alles immer noch befremdlich. Aber ich habe auch dort erlebt, dass ein Gespräch mit Angehörigen vom ärztlichen Personal aus auch nicht immer unbedingt so wirklich gehypt wurde.
Ich wollte fragen, Frau Hillern-Gref, Sie haben uns ja eigentlich erzählt, wie Sie in diesen Beruf gestrebt sind, auch zu behandeln, zu helfen. Und dann, ich habe Sie ja vorgestellt als Psychiatrieerfahrene, kommen Sie selber in die Krise und lernen dieses System ganz anders kennen. Vielleicht sagen Sie uns ganz kurz, wann war das und wie hat das Ihren Blick verändert?
Das war 2000 und das war ganz schrecklich. Also ich dachte, ich bin jetzt irgendwie aus der dritten Art oder die Welt ist die dritte Art oder ich bin plötzlich völlig verkehrt. Also das war so schlimm, dass ich erstmal überhaupt mit niemandem mehr geredet habe und habe gedacht, wenn die alle denken, wenn die alle wissen, was ich jetzt höre und denke, dann denken die, ich spinne. Ob ich dann jetzt trotzdem spinne, das ist ja egal, aber es war wirklich ungeheuerlich. Und ich mochte dann gar nichts mehr denken und bin dann auf eine Station gekommen, da wäre ich lieber nicht hingegangen. Da war es irgendwie immer noch so wie 75 oder so, also das Gebäude zumindest. Und dann kam ein Pfleger auf mich zu, der ja vorher mein Kollege war, und sagt, und ich wollte unbedingt, das werde ich nie vergessen, mit meinem Mann telefonieren. Und er sagte, es gibt bei uns Telefonzeiten und du telefonierst hier gar nicht. Und nur weil du ein wenig intelligenter bist wie die anderen, hast du auch nicht andere Rechte. Und ich hatte meinen Kaffee so in der Hand, in der Tasse, und habe kurz überlegt, wenn du dem Impuls jetzt nachgibst, dem denn auf den Frack zu schütten, dann was da ganz genau was passiert. Also was bleibt dir anders übrig? Diese Ohnmacht auf der anderen Seite zu stehen und zu denken, scheiße, jetzt hast du dir Eigentor geschossen. Und irgendwie konnte ich überhaupt aus dem Gedankendings nicht mehr raus. Das war richtig übel. Und dann habe ich den Becher einfach eher feste hingestellt, dass wenigstens noch ein bisschen was rausgeschwappt ist. Das habe ich irgendwie ein wenig gebraucht. Und dass mir halt nichts passiert ist, ne? Und dann hatte ich den Chefarzt dort gekannt, der war bei mir Stationsarzt und hat dort gerade sein praktisches Dings da gemacht. Und also ich mache alles, was du willst, ich mache alles, was du willst, aber lass mich nicht auf dieser Station bleiben. Ich nehme alles, was ich nehmen muss, was ich soll, aber ich kann hier nicht bleiben. Und das war diese geschlossene Station, die ausgesehen hat wie in 1975.
Was ja ein Albtraum ist, ne? Wenn man das so, man denkt, man ist da schon längst von weg. Ich meine, 25 Jahre später, haben Sie jetzt gesagt, ne? Also von 75, Anfang der 2000er.
Ja.
Und dann findet man das vor. Waren es die gestapelten Erfahrungen, die Sie dann aktiviert haben, zu sagen, ich engagiere mich jetzt vielleicht auch im Dachverband?
Ja, genau. Ich habe dann im gedacht, wenn es so rum nicht geht, dann gehst du halt jetzt, gehst denen helfen, die jetzt, also es war schon auch vermessen, ne? Ich habe beschlossen, dass ich denen helfe, weil ich gedacht habe, die können sich nicht selber helfen. Das war richtig dumm. Aber die haben mich ja eigentlich nicht gebraucht, die haben ja eigentlich das noch viel besser gekonnt, als ich das jemals bis jetzt hierhin geschafft habe. Ich habe eigentlich nur immer versucht, den Leuten ihre Rechte zu erklären und versucht, dass jeder alles weiß, dass jeder die gleichen Bedingungen hat, dass also kein Angehöriger Entschuldigung sagen kann, wenn der psychotisch ist, dann macht er gefälligst immer noch das, was ich suche. Da kommt er überhaupt nicht drum rum. Und noch schlimmer war es, als die Leute gesagt haben, wir sperren den jetzt ein und er wird isoliert und er kann darüber nachdenken, was er falsch gemacht hat. Da könnte einem das Blut in den Adern gefrieren. Und der mir am allermeisten dabei geholfen hat, dass ich es hinkriege und dass ich heute hier sitzen kann und mich konzentrieren kann, das war mein Mann, der hat immer gedacht, er ist schuld, dass ich spinne. Und von da an hat alles funktioniert. Und wenn er immer sagt, ich glaube, du musst alleine sein, dann gehe ich halt in unser, ich sag mal, sauberes Zimmer. Also da hängen, wenn ich da reingehe, dann hängen keine Bilder an der Wand und da hängt überhaupt keine Dekoration oder so. Also da ist es halt still. Und einfach nur weiß. Und da kann ich mich dann zurückziehen und da ist nichts und auch nichts zu hören. Und wenn ich da runterfahren kann, dann geht es mir ziemlich wieder gut.
Wie schön. Frau Hilland-Gräf, die Aufgabe der Zeit, die Ihnen jetzt wichtig ist, in Kürze, wenn es geht.
Die Aufgabe der Zeit ist, Zwang und Gewalt abzulegen, das ist das eine, weil es geht anders auch. Und jeder, der sagt, das geht nicht, dann hat er es noch nicht gewollt. Und wir müssen miteinander reden. Es ist mehrmals Dorothea Buck heute schon genannt worden. Sie hat gesagt, solange wir miteinander reden, bringen wir uns nicht um. Meine Rede. Meine Frau Hilland-Gräf sagt immer, ich soll mit ihr reden, aber wenn die nicht mit mir reden wollen, dann muss er warten, bis es soweit ist. Aber es kann nicht sein, dass das der Grund ist, jemanden zu isolieren, zu fixieren, mit Medikamenten, die nach 10 Jahren sowieso immer noch nicht helfen, und dass die Psychiatrie-Enquete, wie sie angefangen hat, vielleicht auch zum Ende kommen kann, damit eine neue Enquete irgendwann geschrieben werden kann. Weil eigentlich macht man erst was Altes fertig, bevor man was Neues anfängt. Aber das ist eine never-ending story im Moment. Oder nicht?
Richtig. Ein Stuhl ist noch frei, den sollten wir, glaube ich, jetzt auch füllen. Der Siegfried Haller war ganz geduldig unten als Angehöriger, frisch gewählter Schatzmeister. Sie sind Schatzmeister, helfen Sie mir.
Beim Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen.
Natürlich, so muss es ja auch sein, wenn Sie genau Angehörigenvertreter sind. Wir haben ja das Thema eigentlich gerade schon gestreift. Der Stiefvater war es, der eben mit sehr viel Liebe versucht zu helfen, aber dann nicht helfen kann, an seine Grenze kommt. Sie sind Angehöriger. Waren Sie das schon in der Zeit der Enquete?
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe in Mannheim und in Heidelberg studiert in den 70er Jahren. Plötzlich gibt es in Mannheim ein Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Und Herr Häfner sucht Personal. Ich hatte mit der Klinik selbst nichts zu tun, aber bin dann als wissenschaftliche Hilfskraft ab 1976 für 2 Jahre bei Brian Cooper gewesen in der Forschung. Und damals fand in Mannheim ein groß angelegtes Projekt statt. Ich glaube, es war sogar eine Vollerhebung. Man wollte wissen, wie die alten Menschen, über 65-Jährige in dieser Stadt, leben, in welcher sozialen Situation sie sich befinden und in welcher psychischen Verfassung. Ein Riesenprojekt war für uns junge Leute, 18, 19, frisch im Studium, in dieser Rhein-Neckar-Region, wir wollten die Welt einreißen.
Und die also war eine Revolutionsstimmung.
Wir wollten die Welt einreißen, wir wollten unbedingt die Verhältnisse verbessern. Wir haben uns nicht damit abgefunden, dass es nicht möglich war an dieser Universität. Ich war ganz junger Vater, das ist mein Sohn, der dann schwer erkrankte, mit 20 junger Vater. Es war nicht möglich, irgendwie das Kind mitzubringen. Es gab keine Versorgung, es gab gar nichts. Aber das verbinde ich mit 1975, mit der Psychiatrie-Enquete. Vielleicht zurück, was meine Generation natürlich massiv geprägt hat mit Willy Brandt. Wir waren echte Anhänger. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Was auch noch mal zeigt, dass es eine generelle Stimmung in der Gesellschaft, auch in der Politik gibt, die dann vielleicht solche Dinge wirklich möglich macht. Wie war das für Sie als Angehöriger dann eines Sohnes, der erkrankt, in diesem Umbruch? War da eben Hoffnung oder was war da?
Sie müssen ja sehen, ich bin Jahrgang 54, mein Sohn ist Jahrgang 76, erkrankt ist er 1997. Die erste Anlaufstelle für uns in Mannheim war das ZI. Ich kann nicht von guten Erfahrungen aus der Zeit berichten. Ich bin in diese Klinik zurückgekehrt, ja, hatte sie 20 Jahre lang nicht gesehen. Und dann komme ich mit unserem kranken Sohn da rein und er rennt plärrend davon, ohne Krankheitseinsicht, ohne Mitwirkungswille. Das ist übrigens heute noch so. Und niemand hilft mir, ihn an diese Klinik zu binden. Ich stand alleine da.
Und Sie hatten die Erwartung, aber weil da ja so ein
Traum... Ich hatte eine hohe Erwartung an das Versorgungssystem. Mehrere Klinikaufenthalte später, häufig auch polizeilich bedingt, haben dann auch andere Erfahrungen gezeigt. Aber wir haben mit den Akteuren, auch in Bad Dürkheim, die ganze Szene kennt man ja dann, wenn man da lebt mit einem so schwer kranken Kind. Wir haben auch andere Erfahrungen gemacht als Eltern, wo man uns, das würde ich heute modern sagen, auch ein Stück weit navigiert hat als Lotse durch dieses System. Es war für uns eigentlich ein Labyrinth, das wir nicht begriffen haben. Und unser Sohn hat dort niemals, bis heute nicht, eine Heimat gefunden, was, glaube ich, ein ganz modernes Thema wieder sein muss. Kann Psychiatrie ein Ort der Hoffnung sein und muss Psychiatrie in einer modernen Gesellschaft nicht auch die Voraussetzung dafür bieten, dass jemand wieder heimisch wird? Bei sich oder in einer Notlösung.
Wo wollen Sie anknüpfen, Herr Haller?
Also bei den Angehörigen gibt es ganz putzige Geschichten. Die bringe ich mal so auf den Begriff. Wir sind Bittsteller, wir sind Quälgeister. Bleibt mir bloß vom Hals, ihr macht mir mein Handwerk kaputt. Und ich bin in Mannheim Ende der 90er Jahre einer Psychiaterin begegnet, in einer ganz schwierigen Situation, suizidal mein Sohn, die zum allerersten Mal wissen wollte, was ich sehe.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Letzter Podcast vor der Sommerpause. Ich dachte, da präsentiere ich mal eine ganz entspannte, freundliche Musik, die aber trotzdem was Besonderes hat. Zunächst wusste ich nicht so recht, was tun, aber dann stieß ich auf einen Zeitungsartikel über die inoffizielle Hymne des Weltalls. Ich dachte, prima, das ist echt was Besonderes. Und es betrifft uns alle, die gesamte Menschheit, Zeit und Raum. Ich denke jetzt nicht an Post- oder spätkolonialistisches Gehabe und dergleichen, sondern halte es für eine gute Sache, dass es diese inoffizielle Hymne gibt, beziehungsweise, dass sich jemand diese Bezeichnungen ausgedacht hat. Gemeint ist der Walzer von Johann Strauss Sohn an der schönen blauen Donau. Weltbekannt geworden, auch durch die Verwendung in Stanley Kubricks Film 2001 Odyssee im Weltraum. Ich habe den Film mehrfach gesehen, tolle Bilder, super Musik, guter Film. Nicht so ganz mein Ding, aber für mich dennoch unter gewissen Bedingungen ein schönes Kinoerlebnis. Ursprünglich war das Stück eine Auftragskomposition für den Wiener Männergesangverein zur Aufmunterung der Wiener Bevölkerung nach der Niederlage Österreichs in der Schlacht bei Königgrätz. Der ursprüngliche Text stammt von Josef Weil und war eher ironisch gemeint. Den zweiten und heute verwendeten Text schrieb Franz von Gernit, aber der Donauwalzer wird heutzutage in der Regel als rein instrumentales Werk aufgeführt. Es gibt also spätestens seit Kubricks Film einen Bezug zum Weltall, für den vielleicht bekanntesten Walzer überhaupt. Umso erstaunlicher ist es, dass dieser Walzer nicht zu den Musikstücken gehört, die von der NASA auf zwei goldenen Schallplatten festgehalten wurden und 1977 in den Voyager-Sonden ins All geschickt wurden. Auf den Platten fanden bzw. finden sich unter anderem Stücke von Bach, na klar, Beethoven, Mozart und Chuck Berry. Anlässlich des 200. Geburtstages von Johann Strauss Sohn und dem 50-jährigen Bestehen der European Space Agency ESA wurde dieser Mangel jetzt ausgeglichen. Am 31.05. spielten die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Peter Popelka den Donauwalzer im Wiener Museum für angewandte Kunst. Das Stück wurde mittels der Deep Space Antenne der ESA live ins Weltall gesendet. Ziel Voyager 1, die der Walzer als Magnetsignal nach ca. 24 Stunden überholen sollte. Dieses Signal der Menschheit reicht damit über unser Sonnensystem hinaus und ist möglicherweise ein ewig währendes Zeichen menschlicher Kunst und Kultur. Für jede der 13.743 Noten der Partitur der Philharmoniker konnte man sich als Unterstützer bewerben, dessen Name als Space Node Ambassador mit der Musik ins All gesendet wurde. Ich halte das insgesamt für eine tolle Geschichte. Mehr davon und auf unserer Welt sähe es besser aus. So, genug gequasselt, jetzt gibt's den Walzer bzw. die Space-Hymne an der schönen blauen Donau. Mission accomplished. Macht's gut. Peace. Wir lieben euch.